Detektor FM. Zurück zum Thema.
Als die Antibabypille 1960 auf den Markt kam, da stand sie für Selbstbestimmung und Befreiung der Frau. Das Bild, das hat sich etwas gewandelt, denn die hormonelle Verhütung, die kann enorme Nebenwirkungen haben, die auch immer noch nicht vollständig erforscht wurden. Und obwohl das viele Frauen wissen, ist die Pille in Deutschland noch immer die beliebteste Verhütungsmethode für die Frau. Die Autorin Sabine Krey hat mit ihrem Artikel in der Zeit, die Antibabypille ist unzumutbar, im April 2017 schon eine Diskussion angestoßen und dem Thema Antibabypille jetzt ein ganzes Buch gewidmet. Das stellt sie aktuell auf der Leipziger Buchmesse vor. In Freiheit von der Pille, eine Unabhängigkeitserklärung, fragt sie sich unter anderem, warum sie eigentlich selbst 17 Jahre mit der Pille verhütet hat. Heute ist sie hier bei uns im Studio und ich sag Hallo Sabine.
Hallo.
Ich glaube, es gibt wenige Frauen, die nicht schon mal mit der Pille verhütet haben. Ich will mich da jetzt selbst auch gar nicht ausnehmen. Warum hast du denn 17 Jahre lang die Pille genommen? Zu welcher Erkenntnis bist du gekommen?
Ich glaube, ich habe sie 17 Jahre lang schlicht und einfach aus Gewohnheit genommen. Also ich habe sie mit 15 verschrieben bekommen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keinen Freund. Hat auch noch 3 Jahre gedauert, bis ich das erste Mal Sex hatte. Dann auch ohnehin mit Kondom. Also es war eigentlich eine ganz absurde Situation, wo der Frauenarzt damals eben die Reihenweise an die jungen Mädchen verschrieben hat, weil wir hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen die jetzt haben, weil das so ein Insignium der Weiblichkeit war. Also das war so, jetzt bist du erwachsen, jetzt bist du eine Frau, du kriegst schönere Haut davon, vielleicht wachsen auch deine Brüste, das schwang alles so mit. Und so sind wir da alle hingepilgert, haben gesagt, ich will jetzt die Pille, und das entsprach auch so dem Zeitgeist. Und wenn man so jung ist, bemerkt man natürlich, also kennt man ja den eigenen Körper noch nicht und bemerkt entsprechend auch gar nicht, was die Pille unter Umständen da verändert und was die mit einem macht, weil das wird der Normalzustand, mit dem man lebt und mit dem man erwachsen wird. Und ja, so habe ich das dann nie hinterfragt.
Ja, bei mir ging das total ähnlich. Ich erinnere mich auch noch, dass alle meine Freundinnen in der Schulzeit das auf einmal gemacht haben. Und man hat auch nicht drüber gesprochen, warum. Ne? Man hat das halt einfach gemacht. Dann ging es eher immer darum, welche Pille man nimmt, finde ich. Aber es ist ja jetzt auch bewiesen, die Pille hat ziemlich fiese Nebenwirkungen in unterschiedlichster Art und Weise. Ob die Libido nachlässt, die Persönlichkeit, die Stimmung sich verändert, der Körper sich verändert. Du hast es gerade schon angesprochen und du sprichst es auch in deinem Buch an. Trotzdem nehmen in Deutschland rund 70% der Frauen zwischen 20 und 29 immer noch die Pille. Glaubst du, ist es auch immer noch diese Gewohnheit, die der Hauptgrund dafür ist, oder was könnte es noch sein?
Ich glaube, es ist zum einen der Gewohnheitseffekt und zum anderen natürlich, dass einem auch so wahnsinnig viele Gründe herübergeschoben werden, warum man das machen soll. Also da wird so ein bisschen der weibliche Körper als etwas inszeniert, was man irgendwie regulieren und manipulieren muss, damit es erstmal gut wird. Also die Idee, dass wir ja eigentlich erstmal gesunde Körper haben und dass da ein Arzneimittel vielleicht gar nicht irgendwie die tollste Variante sein könnte, die kommt einem gar nicht, weil der Körper der jungen Frau quasi schon mal als Problem inszeniert wird. Das fängt an damit, dass der Zyklus vermeintlich unregelmäßig ist. Dabei ist ein unregelmäßiger Zyklus eigentlich ein Zeichen von einer gesund funktionierenden, von einem gesund funktionierenden System.
Und die Pille wird ja dann gar nicht nur noch als Verhütungsmittel verschrieben, sondern vor allem auch als Medikament irgendwo, oder?
Ja, da wird dann gesagt, zum Beispiel die Menstruationsbeschwerden, die ja einige haben und die wir alle blöd finden, die wir sie haben. Ich habe sie auch, und zwar nicht zu knapp. Es ist natürlich eine Absurdität, dass man irgendwie an zig Tagen im Monat ein Arzneimittel verwendet oder in dem Fall dann ein Medikament verwendet, was aber nur an 2 Tagen seine Wirkung entfalten soll. Alle Leute denken groß darüber nach, nehme ich jetzt eine Kopfschmerztablette oder nehme ich keine? Ich kenne so viele Leute, die sagen, ah nee, Tabletten nehme ich nicht so gerne, aber die Pille, die geht rein, als wäre es nichts. Und die Überlegung zu sagen, ah, ich habe halt diese mistigen Menstruationsbeschwerden und dann nehme ich eben an 2 Tagen im Monat Schmerztabletten oder ich versuche es mal mit Sport. Also bei mir persönlich hilft es zum Beispiel, wenn ich mich dann überwinde und zum Sport gehe, durch die ganze Durchblutung, lässt das eben auch schon nach.
In den 60er Jahren kommt die Antibabypille in Deutschland auf den Markt. Sex bedeutet dann nicht mehr automatisch Schwangerschaft für die Frau und die Pille wird als Symbol der Selbstbestimmung und Befreiung gefeiert. Wie real ist denn dieses Bild heute noch? Man darf vielleicht hier auch nicht außer Acht lassen, dass die Pille ja nach wie vor als das sicherste Verhütungsmittel gilt und somit ja auch irgendwo die meiste Selbstbestimmung mitbringt, wenn man das so sagen will.
Also zunächst einmal würde ich Einspruch erheben, dass die Pille das sicherste Verhütungsmittel ist, weil beispielsweise die Hormonspirale tatsächlich sicherer ist. Die schützt also 5 Jahre lang dauerhaft vor Schwangerschaft. Man kann keine Anwendungsfehler machen. Bei der Pille hat man einmal nachts zu viel getrunken, vielleicht sogar vergessen, dass man sich das nachts noch übergeben hat. Schwupps ist das Ding wieder draußen und ich kann schwanger werden. Es kann Einflüsse haben mit Antibiotika und anderen Medikamenten, und gerade junge Mädchen haben die Packungsbeilage nie gelesen, und also unter Teenagern sind die häufig häufigsten ungewollten Schwangerschaften, die trotz Verhütung passieren, tatsächlich Schwangerschaften, die unter der Pille dann stattfinden. Und zum Stichwort sexuelle Freiheit, sexuelle Selbstbestimmtheit. Ich würde sagen, wie du hast ja gerade damals gesagt, da die Pille hat einen davon befreit, dass man jederzeit hätte schwanger werden können. Es ist ja nur so, wir alle können ja nur an 6 Tagen im Monat eigentlich schwanger werden. Und ich glaube, da hat schon damals gegolten, eigentlich Wissen wäre Macht gewesen. Und es war einfach in einer sehr prüden und moralistischen Gesellschaft nicht so sehr erwünscht, dass eine Frau sich tatsächlich irgendwie mit ihrem Uterus auseinandersetzt und so weiter und so fort. Weil ansonsten auch Barrieremethoden haben ja damals schon zur Verfügung gestanden. Das hätte man schon regeln können. Nur Kondomautomaten waren halt bis 1959 auf der Straße verboten. Also das war das Klima, in dem das stattgefunden hat. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass die Pille jetzt die Befreiung dargestellt hat, sondern letzten Endes hat die Pille kurzfristig eine Tür geöffnet, wo dann plötzlich nicht mehr darüber geredet werden musste, wo dieses Schamthema irgendwie hinter die Sprechzimmertür vom Arzt gekommen ist. Und dann konnte man eben diese Freiheit leben. Dass das dann wiederum auf einer Zyklusebene natürlich keine Freiheit ist, weil ja alles das, was mich dann ausmacht irgendwo in meinen Bedürfnissen und in meinem Begehren auch, das steht dann eben wieder auf einem anderen Blatt. Und da stelle ich die Frage, ist das eben selbstbestimmt?
Wir haben es eben ja schon ein bisschen von uns selbst auch irgendwie erzählt. Das machst du auch in deinem Buch. Teilweise nehmen Mädchen schon mit 14 Jahren die Pille. Sie haben für das Buch auch mit jungen Mädchen gesprochen. Sind sich die Mädchen in dem Alter eigentlich bewusst über die Nebenwirkungen und welche Rolle spielen vielleicht auch Eltern und Ärzte in der Situation?
Also die Mädchen sind sich sehr wenig bewusst über die Nebenwirkungen. Die Aufklärung, die ist nach wie vor sehr mangelhaft. Das hat man jetzt also auch nochmal gesehen. Frontal 21 hat dann nochmal so eine Lockvogelgeschichte gemacht. Der Stern hat eine Lockvogelgeschichte gemacht. Teilweise haben die Mädchen tatsächlich die Pille über den Tresen bei der Empfangsdame bekommen. Also so spielt sich das ab. Wenn eine Aufklärung stattfindet, das haben mir die Mädchen auch erzählt, dann wird über Embolien und Thrombosen gesprochen, immerhin. Aber beispielsweise die psychischen Effekte und dass das eben einen Einfluss auf die Persönlichkeit haben könnte oder dass man nicht weiß, welche Einflüsse es genau noch hat, das hat kein Mädchen mitbekommen. Und natürlich spielen Eltern und Frauenärzte da eine Rolle, also Eltern sicherlich aus reiner Sorge eben, dass Teenager schwanger werden könnten. Andererseits stelle ich mir natürlich auch die Frage, kann ich meinem Kind nicht mehr in die Hand geben als ein Arzneimittel in der Vermeidung einer Schwangerschaft? Wie gesagt, 6 Tage im Monat, so Kondome gibt es auch noch. Wenn ein Kondom mal reißt, gibt es heutzutage auch die Pille danach, das sind auch Hormone, aber die tut man sich dann nur einmal rein irgendwie. Das sind ja alles Dinge, wenn man sich damit bereit wäre zu beschäftigen. Und ich glaube, das sind auch Eltern heutzutage nicht. Teenager sind es von alleine eh nicht. Mit einem Partner sprechen ist super schwierig. Und die Frauenärzte sind, glaube ich, auch leider noch sehr beeinflusst von der Pharmaindustrie, die ja deren Fortbildungen ausrichtet und entsprechend das Thema hormonelle Verhütung sehr, sehr viel größer aufbläst als alles andere.
Ich habe trotzdem den Eindruck, vor allem in meinem Bekanntenkreis, da bewegt man sich natürlich auch immer in so einer Art Bubble, aber ich habe den Eindruck, dass doch kritischer mit der Antibabypille umgegangen wird. Viele meiner Freundinnen haben aufgehört, die Pille zu nehmen, verhüten irgendwie anders. Es gibt ja unzählige Methoden. Ist das ein genereller Trend, den es auch gibt? Also steigt die Kritik an der Pille?
Ja, ich glaube schon, dass die Kritik an der Pille steigt. Ich glaube, bei jungen Mädchen ist das nach wie vor ein Thema, weil ja auch da noch so ein gewisser Körperekel doch eine Rolle spielt. Also wir alle haben uns jetzt irgendwie, wir so in unserem Alter, wie, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wir haben uns ja irgendwie eingegroovt in unsere Körper. Und wir haben irgendwie auch mal festgestellt, dass wir eigentlich ganz okay sind so. Aber gerade junge Mädchen empfinden ihren Körper und ihr Begehren und was weiß ich was, das empfinden die gar nicht so sehr als schützenswert, wie wir das jetzt tun. Ich glaube, das ist ein allgemeiner und sehr begrüßenswerter Gesellschaftlicher Trend ist, dass wir versuchen, irgendwie unseren Körpern mehr Raum einzuräumen, also auch gerade Frauenkörper so langsam irgendwie die Tür öffnen, dass nicht mehr alles super eklig ist irgendwie, wenn wir anfangen, Menstruationstassen zu benutzen, dann haben wir irgendwie auch schon mal gesehen, was eigentlich Blut ist und so weiter und dann sind wir da auch, haben wir da ein anderes Selbstbewusstsein, aber wir kommen halt aus einer Zeit, wo das Blut in der Tamponwerbung noch blau war und da arbeiten wir uns irgendwie gerade raus.
Jetzt haben wir eben schon mal ganz kurz über das Kondom gesprochen, aber generell eher über Verhütungsmethoden für die Frau. Tatsächlich war aber ja auch schon die Pille für den Mann im Gespräch. Dem Thema hast du dich ja auch schon im April letzten Jahres gewidmet in deinem Artikel in der Zeit. Wie steht es denn um das Projekt Pille für den Mann heute?
Es ist wahnsinnig kompliziert. Also die eine Riege der Wissenschaftler sagt das sind im Grunde genommen ähnliche Nebenwirkungen wie bei der Pille für die Frau. Nur bei den Männern möchte man das jetzt irgendwie nicht mehr durchwinken bei den Genehmigungsbehörden. Andere Wissenschaftler sagen, nee, das ist wesentlich komplexer. Da ich keine Wissenschaftlerin bin, würde ich mir kein Urteil anmaßen wollen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, muss es denn unbedingt eine hormonelle Variante sein? Also auch für die Männer. Man könnte natürlich auch, und da schauen ja auch einige Stiftungen jetzt nach, also die Parsimus-Stiftung hat ein Produkt entwickelt, das ist ein Gel, was die Spermien quasi hindert. Das wird von außen aufgetragen. Das scheint eine ganz spannende Sache zu sein. Genaue Details dazu sind mir noch nicht bekannt, aber das muss natürlich auch erst durch alle Genehmigungsprozesse hindurch. Tatsache ist, dass die Pharmaindustrie sowohl bei der Pille für die Frau als auch bei etwaigen Verhütungsmitteln für den Mann in den letzten 10 Jahren tatsächlich ihre Forschungslabore eingestampft hat zu großen Teilen. Also das ist eine ganz interessante Entwicklung, weil eben dieser Genehmigungsprozess sowas von anstrengend ist, dass das für die auf eine gewisse Art und Weise eine Geldverschwendung ist, solange die Cash-Cow-Pille für die noch so gut funktioniert. Und ich glaube, das ist jetzt was, wo wir tatsächlich, wir leben im Kapitalismus, das habe ich auch im Artikel ganz am Ende geschrieben. Wir leben im Kapitalismus, wir können als Konsumentinnen in Aktion treten, wenn es auch nur ein kleiner Weg ist. Es ist ein bisschen wie in der Demokratie. Wenn wir es alle machen, dann wird es sicherlich auch Konsequenzen haben. Also in dem Moment, wo mehr von uns gegen die Pille entscheiden, kann ich mir vorstellen, dass wir was Besseres bekommen.
Und auch hier wieder Wissen ist Macht, ne?
Genau.
Trotz bekannter Nebenwirkungen greifen nämlich in Deutschland immer noch viele Frauen zur Antibabypille als Verhütungsmethode Nummer 1. Sabine Krey hat sich in ihrem Buch Freiheit von der Pille eine Unabhängigkeitserklärung für die Unabhängigkeit von der Antibabypille ausgesprochen und mit mir über das Buch und über das Thema generell gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Sabine.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.